Radiokolleg. Präsentiert von Andreas Maurer.
Mensch, Gesellschaft und Alltag stehen im Mittelpunkt dieser Woche. Von der Menopause bis hin zu Fußball und Musik. Den Auftakt macht allerdings eine Kulturgeschichte der Mensch-Tier-Beziehung. Denn zur Natur des Menschen gehört immer der Glaube, dass der eine Sonderstellung innerhalb der Natur einnimmt. Aber die Überlegenheit kommt langsam auf den wissenschaftlichen Boden der Tatsachen. Die Trennlinie zwischen Mensch und Tier ist längst nicht mehr so klar wie bisher angenommen. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Tiere in erstaunlichem Maße Gefühle und Bewusstsein besitzen. Viele wollen daher den Tieren Grund- und Mitbestimmungsrechte einräumen. Jenseits von gestreichelt und geschlachtet nennt sich diese Radiokolleg-Reihe von Richard Brehm.
Ich sage heute, ich bin approbierter Tierarzt und arbeite im Bereich des Primatentrainings. Habe mich spezialisiert auf Primaten, arbeite nur noch mit Menschen.
Mit dieser scherzhaften Bemerkung stellt sich Fabian Almacher gerne bei den Leuten vor, die er trainiert. Almacher ist Coach für eine ganz besondere Form der Bewegungslehre, die er Animal Athletics nennt. Die Idee dabei ist, die Athletik und Bewegungsform von Tieren nachzuahmen.
Diese Bewegung jetzt heißt der Adler. Das ist ein großer Ausfallschritt zur Seite mit einem langen gestreckten Bein, einem gebeugten Bein. Und der Oberkörper ist nach vorne gelehnt und die Arme gehen quasi wie große Adlerschwingen zur Seite, um einfach auch dieses Gefühl von ja, fast Fliegen zu haben, anmutig groß.
Auch wenn diese Übung die große Spannbreite von Adlerschwingen nachahmt und effektvoll vor allem die oberen Extremitäten zum Einsatz bringt. Der Trainingseffekt zielt auch auf andere Körperbereiche.
Trainiert sehr stark den Beinbereich. Für all die Sitzathleten unter uns eine sehr, sehr schöne Sache, um das Becken und die Hüften wieder ein bisschen geschmeidiger zu bekommen. Das schafft natürlich auch Weite, schafft auch für denjenigen, der es durchführt, eine große Weite, weil es einfach auch mal die Brust öffnet und es einfach auch sehr groß und stark erscheinen lässt.
Dass Menschen die eleganten und effizienten Bewegungen von Tieren nachahmen, ist nicht neu. Im Yoga gibt es Körperstellungen wie die Kobra oder den herabschauenden Hund. Im Tai Chi gibt es eine Übung, die der Kranich breitet seine Flügel aus heißt. Und im Qigong das Spiel der fünf Tiere, das Anleihen bei Vogel, Hirsch, Affe, Tiger und Bär nimmt. Hinzu kommen aktuelle Fitnesstrends, die Übungen ohne Hanteln oder andere Hilfsmittel propagieren und die nur mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten. Auf der Suche nach möglichst natürlichen Bewegungen ist in jüngster Zeit vor allem in den USA auch eine Art Paleo-Fitness-Bewegung entstanden, die sich die frühesten von jedweder Zivilisation noch unverdorbenen Menschen zum Vorbild nimmt. Von diesem Ideal des Naturmenschen ist es dann nicht weit zu den Tieren, mit ihrem garantiert natürlichen, da instinktiv richtigen Körper- und Bewegungsgefühl.
As different as we are from most other animal species, we are also surprisingly similar. For instance, if you crawl on your hands and your knees, your lower legs are left unused and you have limited strength and functionality.
Fabian Almacher hat mit einem 2016 erschienenen Buch und zahlreichen Workshops wesentlich dazu beigetragen, das Thema der Animal Moves, der tierischen Bewegungen, auch im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. Sein Zugang zum Thema ist allerdings frei von Dogmen und allzu viel Zivilisationskritik. Es geht ihm vor allem darum, Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Gerne macht er das in der freien Natur oder im städtischen Bereich, zumindest unter freiem Himmel. Gerade in der Stadt ist es kein alltäglicher Anblick, den Almacher und seine Schützlinge bieten, wenn sie üben. Denn viele Übungen finden am Boden und auf allen Vieren statt, um die Körperhaltung und Spannkraft von Vierbeinern zu imitieren.
Also wenn sich einen Geparden anschauen, der über 100 km/h rennen kann, das können wir Menschen nicht. Allerdings, was macht dieses Tier so einzigartig, um diese Leistung zu bekommen? Und können wir, wenn wir in Ansätzen versuchen, das zu trainieren, zu imitieren, für uns nicht auch einen sehr, sehr positiven Effekt herausziehen, was das Thema Schnelligkeit angeht? Und ja, das ist möglich.
In den Kursen und auch Einzeltrainings von Fabian Almacher findet sich ein Querschnitt der Bevölkerung wieder. Vom verkopften Vorstandsmitglied eines großen Unternehmens bis hin zum übergewichtigen Jugendlichen. Ihnen gemeinsam ist der Bewegungsmangel. ob sie nun zu viel Zeit im Bürosessel oder auf der Couch verbringen. Allmacher möchte ihnen mit seinen Animal Moves helfen, das in spielerischer Form und mit Hilfe der Tiere ihre ganz eigene Bewegungsintelligenz, wie er es nennt, wiederentdecken und reaktivieren. Nicht die Bewegungsintelligenz der Menschen einer fernen Frühzeit, sondern die ihrer ganz eigenen Frühzeit.
Der erwachsene Mensch läuft auf zwei Beinen, hat sich aufgerichtet. Wenn wir in die ersten 1,5 Jahre eines Kindes schauen oder der Kindesentwicklung schauen, nach Geburt, durchlaufen wir eigentlich diese Phasen von auf den Rücken, auf den Bauch drehen, auf allen Vieren krabbeln, der erste zaghafte Ausfallschritt, aufstehen.
Ein Baby und Kleinkind, doch läuft bewegungstechnisch und im Schnellraffer sozusagen noch einmal die ganze Evolution. Und nicht nur die des Menschen. Denn die Entwicklung von Mensch und Tier verlief über lange Dauer gemeinsam. Und der Mensch trägt sein tierisches Erbe immer noch in sich. Etwa in Form des sogenannten Reptiliengehirns.
Dieses Reptilienhirn, dieses alte Hirn, das erste Gehirn des Menschen entscheidet, ist es sicher oder nicht. Also wir laufen durch den Dschungel, treten auf irgendwas, was weich ist und unter unserem Fuß wegrollt. Wir ziehen sofort den Fuß zurück. Es könnte eine Schlange sein. Das zweite Gehirn, das Gehirn, das uns unterscheidet von den Tieren, ist dasjenige, das kognitiv sagt, ah, das war nur eine Wurzel, über die wir gerade gestiegen sind, die so weggerollt ist. Sozusagen Verarbeitung, Gedächtnisleistung, Emotion, Sprache, das findet in diesem zweiten Level statt. Und beide Gehirne funktionieren nicht ohne einander. Die Eintrittspforte ist allerdings immer das alte Gehirn. Auch wenn wir als denkende Wesen meinen, dass wir kognitiv alles entscheiden, so ist sozusagen das, was wir unterbewusst tun, unsere erste Reaktion in der Regel diejenige, die gesteuert wird durch unser altes Hirn.
Tiere haben die Menschen seit ihren Ursprüngen begleitet und fasziniert. Diese Faszination ist auch Gegenstand der ersten künstlerischen Erzeugnisse, die die Menschen der Frühzeit hinterlassen haben. In Eiszeithöhlen auf der Schwäbischen Alb etwa wurden kleine Skulpturen gefunden, die Mammut, Wiesent, Pferd, Höhlenlöwe, Höhlenbär und auch einen Wasservogel im Flug darstellen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie diese kleinen mobilen Kunstwerke entstanden in den Höhlen von Altamira, Chauvet und Lascaux vor über 30.000 Jahren auch die bekannten, eindrucksvollen Höhlenmalereien, die in vielfältiger Form vor allem eines darstellen: Tiere.
Es ist auch so, dass das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren hier eins der Übermacht ist, der Faszination, fast sozusagen der kultischen Verehrung.
Thomas Macho, Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien und im deutschsprachigen Raum seit langem einer der führenden Erforscher der langen Kulturgeschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses.
Leider wissen wir bis heute nicht genau, was für Arten von Ritualen im Kontext dieser Höhlenmalereien aufgeführt wurden, wer diese Malereien ausgeführt hat. Waren das mehrere Personen, ganze Gruppen, waren das Einzelne? Es gibt diese Idee, dass man es hier vielleicht mit einer Art von Urschamanismus zu tun hat. Hans-Peter Dürr hat vor vielen Jahren mal die Spekulation verfolgt, dass es auch um Wiedergeburtsrituale dabei ging, weil man die Tiere, die sich dann jahreszeitlich bedingt zurückgezogen haben, quasi wieder zur Wiederkehr nötigen wollte. Aber ganz genau wissen wir das alles überhaupt nicht. Und wir stehen daher nur voller Bewunderung vor diesen Bildern und stellen fest, offenbar hatten die Tiere ursprünglich ganz großes Gewicht für die Menschen.
Markus Wild, Professor für philosophische Anthropologie und Tierphilosophie an der Universität Basel, hat diesbezüglich eine andere These.
Es ist doch erstaunlich, dass wir nach 30.000 Jahren keinerlei Mühe haben zu sehen, dass hier eine Kuh, ein Pferd, ein Nashorn dargestellt ist. Und wenn man dann die Literatur dazu liest, dann merkt man, die Repräsentationen der Tiere sind, was Wissen über die Tiere anbelangt, enorm adäquat. Also man kann den Rentieren sozusagen ansehen, in welcher Zeit im Jahreszyklus sind sie. Ja, das sind sozusagen Speicher von naturhistorischer Information über Tiere. Und das ist eigentlich eine Art Wissensgenerierung.
Man könnte der These von Markus Wild folgend auch sagen, bei den kunstvoll gezeichneten Tieren auf den Höhlenwänden handelt es sich um urzeitliche Infografiken. Ja, mehr noch.
diese Höhlenmalereien, die sind ja immer in sehr entlegenen und auch schlecht belichteten Teilen von Höhlen. Was bringt es also, naturhistorische Informationen so zu verstecken? Und da habe ich dann angefangen, die These zu entwickeln, dass wahrscheinlich diese Höhlenmalereien, die diese Art von enormen Realismus und Naturalismus haben, in bestimmten Belichtungen einen sehr kinoartigen Effekt haben.
Es ist gut vorstellbar, dass im flackernden Licht von Fackeln, vielleicht auch untermalt von rhythmischen Klängen und einfach erzeugten Soundeffekten, die auf den Höhlenwänden dargestellten Tiere für das Publikum damals sehr lebendig geworden sind. Eine im wahrsten Sinne des Wortes Urform des Kinos. Sogar mit 3D-Effekt, denn die Tiergestalten wurden nicht auf eine ebene Fläche aufgemalt, sondern auf zerklüftete Felsen, was zusätzlich plastische Effekte erzeugt und Bewegung suggeriert. Für Markus Wild dienten die Höhlenmalereien allerdings nicht der Unterhaltung, sondern der Unterweisung. Seine Vermutung? Ähnlich wie heute Piloten im Flugsimulator das Lenken eines realen Flugzeugs einüben, so bereiteten sich die steinzeitlichen Jäger in der Enge der Höhlen auf den Ernstfall einer Begegnung mit mächtigen Tierherden vor.
Ich glaube, diese Höhlenmalereien haben die Funktion, emotionalen Umgang mit Tieren vorzubereiten, zu simulieren. Weil wenn man zusammen dann auf die Jagd gehen muss, und das muss parallel zur kollektiven Jagd auf Großtiere entstanden sein, dann ist das emotional enorm anspruchsvoll und man muss seine Emotionen irgendwie managen können. Und gleichzeitig hat man Raubtiere als Konkurrenten bei einer großen Jagd und man muss auch den Umgang mit diesen Raubtieren irgendwie kontrollieren können. Und deshalb habe ich so die These entwickelt, das sind eigentlich Naturinformationsspeicher, die so angelegt sind, dass wir lernen, mit unseren Emotionen in Begegnung mit großen Tieren umzugehen. Und das ist eine Deutung, die ganz in eine sozusagen nicht sakrale oder nicht religiöse Richtung weist, was Höhlenmalereien anbelangt.
Auffällig abwesend oder nur krude als Strichfiguren dargestellt, sind bei vielen Höhlenmalereien die Menschen. Markus Wild hält das für bedeutungsvoll.
Erst später kommen ja dann Menschenfiguren dazu, mit den Menschenfiguren mit der Zeit auch sozusagen wahrscheinlich Repräsentationen von Himmelskörpern. Und ich glaube, ab dann kriegt es einen sakralen Anstrich, also dann wird es religionsgeschichtlich relevant, weil dann der Mensch-Tier-Unterschied thematisiert wird und die Idee, dass der Mensch mit etwas anderem in Kontakt steht als nur mit Tieren. Also da glaube ich, da sehe ich so eine Art Übergang, das ist alles sehr spekulativ, aber wenn man den Menschen in Beziehung bringt, sozusagen mit den nicht-irdischen Gegenständen, eben Repräsentation von Sternen und Sonne und Vögeln, dann hat man eine bildliche Repräsentation, die religiöse Information trägt.
Bemerkenswert ist, dass schon auf den Wänden der Steinzeithöhlen Mischwesen dargestellt sind. Wesen, die halb Mensch und halb Tier sind. Ähnliche Mischwesen ziehen viele Jahrtausende später dann auch die Tempelwände im alten Ägypten. Sie stellten künstlerisch und psychologisch ungleich raffinierter ausgestaltet Götterfiguren dar. Wieder 1000 Jahre später im antiken Griechenland nimmt dann Göttervater Zeus mit Vorliebe die Gestalt von Tieren an, um seinen erotischen Abenteuern nachzugehen. Auch die Mythen jener Zeit sind voll von Tieren, oft in bereits domestizierter Form, wie die Eule als eine Art Sidekick der Göttin Athene. Im antiken Griechenland begann man auch, sich grundsätzlich Gedanken über das Verhältnis von Mensch und Tier zu machen. Allen voran zu nennen wären hier Aristoteles, für den bekanntlich auch der Mensch selbst ein politisches Tier war. Und Diogenes, der die Denkschule des Kynismus vertrat, in der wiederum wortgeschichtlich Kynos, der Hund, steckt. Und so war es nur konsequent, dass sich Diogenes einst im Gespräch mit Alexander dem Großen als Hund vorstellte. Thomas Macho erläutert:
Er fühlt sich deshalb als Hund und als Vertreter einer Hundephilosophie, weil er sich nicht als Bürger fühlen will und kann, auch als Kritik an der Politik, könnte man sagen. Also es gibt auch dieses Element im Kynismus. Gleichzeitig ist der Kynismus auch eine, wie soll man sagen, eine Philosophie, die sehr früh die Performance kennt. Man könnte sagen, das ist etwas, was sie an moderne Kunstrichtungen anschlussfähig macht. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass Peter Sloterdijk in seiner Kritik der zynischen Vernunft die Königer wieder so populär gemacht hat und dann auch ganz selbstverständlich natürlich mit Beispielen assoziiert hat aus der neueren Kunst und Aktionskunst und Happening-Geschichte, wo diese Elemente dann auch wieder eine Rolle spielen. Ich denke etwa an die Aktionen von Günter Brose oder Wally Export.
Thomas Macho meint hier Aktionen wie aus der Mappe der Hundigkeit aus dem Jahr 1968, bei der Wally Export Peter Weibel an der Leine und auf allen Vieren durch die Wiener Innenstadt führte. Ein anderes berühmt-berüchtigt gewordenes Beispiel für Tiere in der Kunst sind die von Damien Hirst in Formaldehyd-Tanks eingelegten Kühe und Haie, in denen unter anderem die Tiere nachhallen, die einst Charles Darwin für seine Forschungen in Alkohol einlegen ließ.
Gerade weil die Kunst eigentlich so ein Showcase ist und so viel Aufmerksamkeit hat, kann die Kunst sehr gut Aufmerksamkeit lenken. Und deswegen ist es gut, wenn sie diese Themen beleuchtet, die Kunst, oder wenn sie mit unterschiedlichen Mitteln zu diesem Thema der Mensch-Tier-Beziehung Stellung nimmt.
Elisabeth von Samsonow, selbst Künstlerin und Philosophin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Samsonow hat sich in ihren Arbeiten immer wieder eingehend mit den Versuchen der Tierwerdung beim Menschen beschäftigt, auch jenseits der Kunst.
Ja, ich glaube, dass dieser Wunsch, sich mit dem Tier zu identifizieren, dann eine sehr, sehr tief sitzende Angelegenheit ist bei den Menschen. Also diese Beobachtung, dass die Tiere so sicher sind in ihrem Habitat, hat irgendwie was ausgelöst. Also anscheinend ist schon der Mensch eher so das verirrte Tier und beneidet eigentlich auch das große Tier in seinem Milieu so sehr um seine Sicherheit und um seine Größe, um seine Stärke, auch um seine Unabhängigkeit. Und deswegen wäre man das gerne. Man hätte vielleicht auch gerne ein Fell und eine Flügel und ich weiß nicht was alles. Da ist irrsinnig viel Neid im Spiel. Man hätte gerne mehr Beine, man hätte auch irgendwie eine tolle Musterung und so, ja. Und die Menschen müssen das alles irgendwie so alloplastisch und sekundär kulturell kompensieren. Sie müssen die Mode machen und Kleider schneiden und Häuser machen und Telefonleitungen legen und so. Sie sind irgendwie zu wenig empathisch. Diese ganzen Defekte machen diesen wahnsinnigen Kultursalat.
Intensiv hat sich Samsonow auch mit Animismus und Totemismus beschäftigt. Durch seine Expansion rund um die Welt ist der Westen auch in Kontakt mit sogenannten wilden Kulturen und Gesellschaften gekommen. Der Völkerkunde des 19. und frühen 20. Jahrhunderts fiel dabei vor allem auf, wie stark sich diese Kulturen und Gesellschaften nach der Zugehörigkeit zu bzw. der Abstammung von bestimmten Tieren gliederten. Für Samsonow lassen sich Totemtiere allerdings auch im Hier und Heute entdecken. Vom sich als Stierblut stilisierenden Energy Drink bis hin zur Automarke mit dem aufbäumenden Pferd als Wappentier. Für Samsonow legt das den Schluss nahe,
dass unsere Moderne hochgradig totemistisch und animistisch ist und auch immer mehr wird, gerade weil der Gebrauch der Techniken, die wir haben, also diese ganze Apparatefetischisierung, das notwendig nach sich zieht. Insofern der Totemismus sozusagen eine apparative Bewirtschaftung der Gottheit als Dachfigur über Mensch und Tier war.
Die psychoanalytische Deutung etwa von Pferden und Hunden, die geht immer also auf das Triebleben, auf die Potenz hin, da stehen sie, wenn sie etwa in Träumen vorkommen, und Mythos ist ja eigentlich auch eine andere Erscheinungsform des Traumlebens, da stehen sie dann eben für unterdrückte Triebfaktoren. Wenn sie in der Literatur als mythische Gestalten vorkommen, ist das immer auch ein Verweis auf das Archaische, also auf ältere Schichten der Zivilisation, die damit aufgerufen werden.
Daniela Striegel, Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin. Sie hat die Geschichte der Tiere in Textform, vom archaischen Mythos über die Fabeln der Antike bis zur modernen Literatur, nachverfolgt.
Im Roman der letzten 200 Jahre spielen die Tiere natürlich eine sich verändernde Rolle, weil sie in den neueren Romanen, ja eigentlich schon mit der Moderne, kann man sagen, beginnt das, als Mittel der Zivilisationskritik eingesetzt werden. Und die Tiere dann als bessere Menschen und als Vorbilder für das richtige Leben, zu dem man wieder zurückkommen soll, fungieren. Also die Tiere stehen nie für sich und je trivialer ein Buch ist, desto propagandistischer sind die Tiere unterwegs.
In raffinierterer Form kommen Tiere auch in einem der bekanntesten erotischen Romane des 20. Jahrhunderts vor. Die Geschichte der O enthält ein Kapitel mit dem Titel »Das Kreuzchen«, in dem die Protagonistin O sich vor einer rituellen Orgie kunstvoll als Tier verkleidet.
Es waren Masken. Kopfputz und Masken zugleich. Sie waren so gearbeitet, dass sie mit Ausnahme von Mund und Kinn den ganzen Kopf bedeckten und schmale Schlitze für die Augen freiließen. Sperber, Falke, Kreuzchen, Fuchs, Löwe, Stier, lauter Tiermasken, menschlichen Maßen angepasst. Aber aus dem Fell oder dem Gefieder der echten Tiere gefertigt. Vor dem großen Spiegel, wo sie sich von Kopf bis Fuß sah, probierte O alle Masken. Die seltsamste Maske, die O am meisten verwandelte und zugleich am besten zu ihr zu passen schien, stellte ein Kreuzchen dar. Die fahlroten und beigen Federn verschmolzen mit ihrer Sonnenbräune. Das Federkleid bedeckte ihre Schultern fast völlig, reichte bis zur Mitte des Rückens und vorn bis zum Ansatz der Brüste.
Die Kostümierung als Tier und damit einhergehend die symbolische Verwandlung in ein Tier, das ist nicht nur Teil der Geschichte der O, sondern gehört in vielgestaltiger Form zur Geschichte der Menschheit. Ein ganz aktuelles und jugendfreies Beispiel dafür ist auch das Phänomen der sogenannten Furries.
Courtney is a furry, one of a growing number of people who believe that they are part human, part animal. He feels the need to get in touch with his inner kitten, called Nuka.
Furries, das ist eine Subkultur, in der meist junge Menschen in die Rolle fiktiver Tierfiguren aus Zeichentrickfilmen und Comics schlüpfen und sich dazu im wahrsten Sinne des Wortes einen Pelz anlegen. Auch wenn die Fangemeinde der Furries etwas skurril wirkt und sich auch selbst nicht zu ernst nimmt, so scheint sich auch hier ein uraltes menschliches Verlangen zu zeigen, nämlich die eigene Körperlichkeit, zumindest temporär, gegen eine andere, animalische zu tauschen und sich so im Vorbild und Spiegelbild der Tiere selbst besser zu erfahren und zu erkennen. Elisabeth von Samsonow.
Was macht eigentlich den Menschen aus? Das heißt, es muss andauernd neu erfunden werden, was eigentlich Menschen ausmacht. Und es wird aber erfunden, weil es nicht nur Menschen gibt. Wenn es nur Menschen gäbe auf dieser Welt, dann könnten wir überhaupt keine Menschen sein. Wir sind es ja nur, weil es diese anderen Tiere gibt. Und weil wir sozusagen in dieser Aushandlung des Raumes, der uns ausmacht, gegenüber ihrem und auch der gegenseitigen libidinösen und aggressiven Akte, stellen wir diese Menschen andauernd her.
Jenseits von gestreichelt und geschlachtet. Eine Kulturgeschichte der Tier-Mensch-Beziehung von Richard Brehm war das. Gelesen hat Amy Rehburg. Morgen geht es an dieser Stelle um die wissenschaftlichen Grundlagen. Was weiß man über das Bewusstsein, die Intelligenz und das Sprachvermögen der Tiere? Und wie verändert das unseren Umgang mit ihnen? Auch im nächsten Beitrag geht es um einen Themenbereich, der lange von Missverständnissen, Vorurteilen und Tabus geprägt war und den Wissenschaft und Medizin heute neu betrachten. Die Menopause. In den vergangenen Jahren haben immer mehr Medizinerinnen und Betroffene die Enttabuisierung vorangetrieben. Denn in den Wechseljahren passiert ein regelrechter Reset, in dem das Leben neu definiert werden muss. Welche Rollen spielen die weiblichen Hormone? Was bewirken sie und welche Folgen hat ihr Fehlen im Körper? Sabine Nicolai beschäftigt sich diese Woche mit den körperlichen und seelischen Veränderungen in der Lebensmitte von Frauen.
Is this my new life? Irritability. Shutting down inside. I can't sleep and so is she. Got sweaty thighs. This is my demise, you see.
hush comes, memory goes, mood is high, then it's low. Every day more hair grows where I don't want any to be. Poor me.
Ab 40 ungefähr sind unsere Eier in unserem Eierstock nicht mehr so kräftig, nicht mehr so stark wie mit 25. Und da schlägt sich das erste Mal in der zweiten Hälfte des Zyklus nieder, nach dem Eisprung.
Silvia Czani-Grafelmann ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und traditionelle chinesische Medizin. Sie arbeitet in der Praxisgemeinschaft Elixier auf dem Neuen Markt im ersten Wiener Gemeindebezirk.
Nach dem Eisprung entwickelt sich aus der Follikel eine zweite Drüse, nämlich der Gelbkörper. Und der produziert das Progesteron. Das wird ausschließlich im Eierstock produziert. Und dieser Gelbkörper ist dann nicht mehr so kräftig wie früher. Und dann treten erste Symptome schon in der zweiten Zyklushälfte auf.
In der Pubertät eines Mädchens beginnt tief im Körper ein kleines Kraftwerk zu arbeiten.
Das Kraftwerk hat einen Namen. Es sind die Eierstöcke. In ihnen reift jeden Monat eine Eizelle heran, die dann im Eisprung aus dem Eierstock in den Eileiter springt und in die Gebärmutter wandert. Unterwegs oder an ihrem Bestimmungsort kann die Eizelle befruchtet werden. Das bedeutet, sie verschmilzt mit einer Samenzelle. Ein Embryo beginnt zu reifen. Kommt es nicht zur Befruchtung, stirbt die Eizelle ab.
Gleichzeitig bildet sich jeden Monat für den Fall, dass ein Embryo entsteht, in der Gebärmutter eine Schicht Schleimhaut, in der sich der Embryo einnisten könnte, um weiter heranzureifen.
Gibt es nach 21 Tagen keinen Embryo, wird die Schleimhaut abgestoßen. Sie blutet durch die Vagina, die Scheide der Frau, ab. Dieses monatliche Ereignis nennen wir Menstruation. Nach 28 Tagen ist ein Zyklus vollendet. Das Ganze beginnt wieder von vorne.
Jedes Jahr durchläuft eine Frau somit 13 Zyklen. Das bedeutet, sie blutet durchschnittlich 65 Tage im Jahr. Doch damit nicht genug. Neben der unangenehmen und störenden Blutung kommt es zu Bauchkrämpfen, Übelkeit, Kreislaufproblemen und Kopfschmerzen. Nach etwa 30 Jahren, also rund 400 Zyklen, verändert sich die monatliche Menstruation. Die Frau kommt in die Perimenopause, das, was wir allgemein als Wechseljahre bezeichnen. Die Phase vor dem endgültigen Ausbleiben der Menstruation, in der die Eierstöcke langsam ihre Aktivität einstellen.
Und so geht's los mit einer abnehmenden Gelbkörperfunktion, also mit einem Progesteronmangel. Und das ist immer deutlicher. Das Östrogen bleibt jedoch oben. Das heißt, in dieser Perimenopause dominiert das Östrogen und der Progesteron ist im Mangel. Und das kann verschiedene gesundheitliche Beschwerden machen. Blutungsstörungen, starke Blutungen, verlängerte Blutungen, Schmierblutungen und Stimmungsveränderungen, auch Richtung depressive Verstimmung und insbesondere in der zweiten Zyklushälfte ganz typisch. Und eben auch die Schlafprobleme, die Durchschlafstörung, auch insbesondere in der zweiten Zyklushälfte.
Die beiden winzigen Organe im Bauch der Frauen sind wahre Wunderwerke der Natur. Die Follikel, also die Eizellen, die in ihnen jeden Monat heranreifen, werden bereits im Mutterleib angelegt, wenn die spätere Frau noch ein Embryo ist. Der Zyklus wird ihr also förmlich in die Wiege gelegt. Doch es sind nicht nur die Eizellen, die im Eierstock gebildet werden, sondern auch Hormone. Zuallererst das Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon.
Östrogene, auch Estrogene oder Follikelhormone genannt, sind die wichtigsten weiblichen Sexualhormone aus der Klasse der Steroidhormone. Sie werden in den Eierstöcken, den Eizellen und im Gelbkörper, zu einem geringen Teil auch in der Nebennierenrinde produziert, weshalb sie auch nach der Menopause nicht ganz verschwinden. Auch im männlichen Hoden werden geringe Mengen von Östrogen gebildet, so wie Frauen auch Testosteron, das wichtigste männliche Sexualhormon, bilden.
In der ersten Phase der Wechseljahre, der Perimenopause, die bereits rund um den 40. Geburtstag einer Frau beginnen kann, bleibt der Östrogenspiegel erhalten, während das zweite wichtige Hormon im Körper der Frau, das Progesteron, weniger wird.
Das Steroidhormon Progesteron ist das wichtigste Gestagen, also ein Gelbkörperhormon in der Klasse der Sexualhormone. Es entsteht im Gelbkörper und in geringem Maß in der Nebennierenrinde. Progesteron regt die Bildung der Gebärmutterschleimhaut an und verhindert im Falle des Eintretens einer Schwangerschaft die weitere Heranreifung von Eizellen im Eierstock. Tritt keine Schwangerschaft ein, vermindert sich die Progesteronbildung und die Schleimhaut wird abgestoßen.
Neben der körperlichen Funktion der Hormonproduktion im Laufe des weiblichen Zyklus wirken die Hormone auch auf das Gemüt. So fühlen sich Frauen in der ersten Hälfte des Zyklus oft wesentlich besser als im zweiten Teil, wenn die Hormonproduktion zurückgefahren wird. Die als prämenstruelles Syndrom bezeichnete Stimmungsschwankung, die viele, aber nicht alle Frauen betrifft, manifestiert sich in der Perimenopause oft dauerhaft. Rund ein Drittel der Frauen leidet durch den Progesteronmangel an starken körperlichen Beschwerden, sagt die Gynäkologin Silvia Czani-Grafelmann.
Es betrifft insbesondere die Stimmung, Ungeduld, Zurückgezogenheit, Aggressivität. Außerdem Beschwerden in der Brust sind ganz typisch hierfür, sowie Schlafstörungen, also Durchschlafstörungen in erster Linie.
Kaum sind sie das monatliche Leiden durch die Menstruation endlich los, werden viele Frauen von unterschiedlichen Beschwerden gequält.
Ewig lang habe ich wahnsinnig gelitten unter diesen ganzen Frauenzeitschriften und diesen Schönheitsidealen, die da vermittelt werden. Ebenso aber auch das Bild der Frau. Das habe ich auch in meinem ersten Stück dann alles demontiert. Diese Unmöglichkeit, all diese Ideale miteinander zu vereinbaren, das hat mich also wirklich, oder ich glaube viele Frauen meiner Generation, fertig gemacht. Einfach diese Ideale, wie man zu sein hat als Frau, was einerseits nicht machbar ist und völliger Blödsinn ja auch.
Grischka Voss ist Schauspielerin, Autorin und Theatermacherin mit starkem sozialpolitischem Anspruch. Sie hat ein Stück über die Menopause geschrieben. Fucking Hot verhandelt all die Unannehmlichkeiten und Absurditäten, mit denen Frauen in den Wechseljahren konfrontiert werden.
Der Trigger, das Stück Fucking Hot über die Wechseljahre der Frau zu schreiben, war eigentlich, ich hatte zuvor ein Stück geschrieben über die Lust der Frau und ihre ständige Unterdrückung, was ja auch eben ein riesen Tabuthema ist. Und nach einer Vorstellung hat mich eine Zuschauerin angesprochen und mir ein Buch geschenkt und gesagt, machen Sie doch bitte mal über das Thema ein Stück, das ist nämlich das noch größere Tabu. Und dieses Buch war dann eben eine Graphic Novel, die heißt Francines super heiße Phase. Da ging es eben um die Wechseljahre. Und ich war damals irgendwie so 50. Und etwa ein halbes Jahr später hatte ich unglaubliche Gelenkschmerzen bekommen und dachte schon, ich leide unter frühzeitiger Versteinerung oder Arthrose oder ich weiß es nicht. Und habe dann im Internet herum recherchiert, was könnte ich denn haben. Irgendwann kam ich da auf Wechselbeschwerden und langsam dachte ich dann, ja, vielleicht bin ich ja im Wechsel. Und da ist mir dann selber eigentlich erst klar geworden, dass ich nichts weiß über dieses Thema und auch noch nie irgendeine andere Frau mir gegenüber irgendwie gesprochen hat über Wechsel. Und dann bin ich halt zum Frauenarzt und der hat dann halt auch nur irgendwie sozusagen gesagt, ja, Sie sind jetzt in der Perimenopause, blablabla. Ja, das war's. Und ich habe dann auch irgendwie geschaut, im Wartezimmer gibt es ja jetzt irgendwelche Broschüren, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt aus dieser Verzweiflung heraus nichts zu wissen oder plötzlich von einer Sekunde auf die andere in einem Zustand zu sein, über den nichts bekannt zu sein schien, habe ich dann angefangen zu recherchieren.
Grischka Voss entdeckte, dass das Thema Wechseljahre sowohl in der medizinischen Ausbildung als auch in puncto Information Anfang der 2020er Jahre noch sehr unterrepräsentiert war. In der Ratgeberliteratur fiel ihr der extrem negative Zugang auf. Als wären die Wechseljahre eine schreckliche Zeit, durch die die Frauen eben durchtauchen müssten.
Ich fand das alles so negativ und ich wollte eigentlich zeigen, dass das im Grunde ja wie bei der Pubertät, das Großartige am Wechsel ist ja eben, am Ende steht ja dann eine tolle Frau. Also eben erst eine junge und dann eben, ich sage jetzt mal, Golden Girl. Also die reife Frau, das ist ja der Olymp für jede Frau. Man hat die Erfahrung, das Wissen, man weiß, was man will, man weiß, was man nicht möchte. Und ich finde, man sieht auch toll aus. Also es gibt nichts Negatives außer die Beschwerden, aber das ist ein anderes Thema. Nichts Schöneres als eine weise alte Frau zu werden. Und deswegen endet mein Abend mit einer Hymne auf die alte weise Frau, O Kinka Pampa.
Das Stück Fucking Hot von und mit Grischka Voss wurde unzählige Male in ausverkauften Häusern gezeigt. Sie nähert sich dem Thema mit Humor. Dass das Thema heiß ist, zeigt nicht zuletzt auch die hohe Besucherinnenfrequenz.
Die Menopause ist im Durchschnitt bei 51. Lebensjahr und es kann ab dem 45. Lebensjahr beginnen und davor ganz selten.
Die Gynäkologin und Geburtshelferin Gabriele Graf-Knappitsch spricht einen wichtigen Aspekt an. In ihrer Arbeit in der Praxisgemeinschaft Elixier und im St. Josef-Krankenhaus in Hitzing beobachtete sie über die letzten 2 Jahrzehnte, dass die Menopause immer später einsetzt. Studien zu diesem Thema bestätigen ihre Beobachtung.
Diese Perimenopause, also diese Prämenopause, die beginnt vielleicht ab dem 40. Lebensjahr, mit 45. Lebensjahr die Perimenopause und ab dem 51. Lebensjahr ist es wahrscheinlicher. Aber ich erlebe in letzter Zeit viele Frauen, die erst mit 55, 56 die letzte Regel haben. Also es hat sich wirklich mehr nach hinten verschoben, weil es uns immer besser geht und weil wir Frauen immer mehr in die Kraft kommen. Das Kraftwerk steht nicht so schnell still.
Im Institut Horizont bietet Gabriele Graf-Knappitsch zusätzlich zu ihrer Praxis als Frauenärztin auch Psychotherapie an. Damit kann sie Frauen gerade in dieser sensiblen Zeit der Veränderung gut begleiten und stärken. Denn das Phänomen Menopause von vielen Seiten zu betrachten, sei enorm wichtig, sagt Gabriele Graf-Knappitsch. In unserer Gesellschaft ist das Thema immer noch mit einem Tabu belegt. Diese Phase im Leben von Frauen ist eine Zeit vielfältiger Veränderungen auf körperlicher, psychischer und sexuell-partnerschaftlicher Ebene, vergleichbar mit der Pubertät. Die von vielen gefürchtete Menopause sei jedoch nicht das Ende, wie viele Frauen empfinden.
Wir Frauen haben immer XX in jeder Zelle. Also immer werden wir Frauen sein, egal wie alt wir werden. Ob wir eine junge oder eine alte Frau sind. Wir haben immer XX in jeder Zelle als Information und das macht uns Frauen ja auch aus. Und deswegen auch die andere Sensibilität und Empfindsamkeit und alles.
Sie hörten Teil 1 der Reihe Menopause – Reset des Lebens von Sabine Nicolai. Redaktion Monika Kalcic. Morgen setzen wir an dieser Stelle fort mit unmittelbaren körperlichen Veränderungen und deren sozialen Formen im Alltag. Und morgen steht auch das erste Halbfinalspiel der Fußball-WM auf dem Programm. Begleitet wird das Ganze von gröhlenden Jubelchören, Hymnen und Tröten. Auf der Tribüne wirkt so eine musikalische Untermalung ganz selbstverständlich. Wie der Ballsport, aber auch Musikschaffende inspiriert, beleuchtet nun Nikolaus Weidinger. Er ist Tonmeisterstudierender an der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Die Ballettmusik The Golden Age von Dmitri Schostakowitsch aus dem Jahr 1930. Das Ballett porträtiert eine Auslandsreise einer sowjetischen Fußballmannschaft. Der Komponist hat ein Hobby, das wohl nicht viele mit ihm assoziieren. Er ist begeisterter Fußballfan. Schostakowitsch ist nicht nur dafür bekannt, systematisch Spielergebnisse aus Zeitungen und Berichten zu dokumentieren, selbst auf Auswärtsspielen seines Stammvereins Zenit Leningrad ist Schostakowitsch anzutreffen. Schließlich macht er sogar die Ausbildung zum Schiedsrichter. Fußball begeistert Musiker und Musikerinnen rund um den Globus. Von Dmitri Schostakowitsch über die Sportfreunde Stiller bis zu modernem Rap von Capital Bra.
Man merkt das so als Journalist im Gespräch, in Interviews, dass die sich sehr für Fußball interessieren oft.
Gunnar Leue ist Musik- und Fußballjournalist. Der Fan des Berliner Fußballclubs FC Union Berlin kennt die Verbindung großer Musikschaffender zum Fußball.
Ich habe das selbst erlebt, auch mit Udo Jürgens mal im Interview. Der war ja ein ganz großer Fußballfan, sowohl vom FC Bayern als auch von der deutschen und österreichischen Nationalmannschaft. Und den hat auch immer der Fußball fasziniert, weil irgendwie auch Fußballer ähnliche Erlebnisse haben wie Künstler auf der Bühne. Ne? Die werden halt von den Massen bewundert und gefeiert.
Udo Jürgens Musik schafft es ins Stadion. 17 Jahre blondes Haar wird von den Fans der Union Berlin adaptiert. Das Stück wird instrumental im Stadion gespielt, die Fans singen mit.
Also ich glaube, dass es für die Musiker oder für die Bands fast das Größte ist, wenn ihre Songs adaptiert werden von den Fans im Stadion.
Musikalische Widmungen an den Fußball sind mindestens so alt wie der Fußball selbst. In England, dem Mutterland des Fußballs, werden im späten 19. Jahrhundert, dem Vorläufersport des Fußballs, Hymnen und Lieder gewidmet. Als sich aus dieser Ursportart allmählich der zeitgenössische Fußballsport herauskristallisiert, ist es in Österreich vor allem ein Sänger, der den neuen Hype besingt. Hermann Leopoldi ist ein österreichischer Komponist, Kabarettist und Unterhaltungskünstler. In Heute spielt der Uridil aus dem Jahr 1922 besingt Leopoldi mit dem Stürmer Josef Uridil nicht nur einen der ersten Stars des modernen Fußballs. Früh setzt er sich mit der neuartigen, massenkulturellen Wirkung des Ballsports auseinander.
Man kann auf den Joker gehen, doch was ist schon eine Opfer, die
prinzipiell ist es so, dass wir an einem Spieltag eine Stunde vor Matchbeginn mit der Stadioneröffnung beginnen, mit Musik.
Erwin Gruber Junior ist Stadion-DJ beim Fußballverein First Vienna FC Wien. Die Musik, die er im Stadion auf der Hohen Warte im 19. Wiener Gemeindebezirk auflegt, begleitet episodisch den ganzen Spieltag.
Was bei uns speziell ist, wir haben halt wirklich zu jedem Programmpunkt eine eigene spezielle Musik, dass wir jedes Mal spielen, also abgesehen von der Torfanfare, wenn die Mannschaft zum Aufwärmen kommt, wenn die Aufstellung ist, für jedes Team gibt es eine eigene Nummer, da überlegen wir uns auch immer was ganz Spezielles.
Disco-Nummer Yes, Sir, I Can Boogie ist als Torfanfare ein Herzstück des Wiener Stadionrepertoires. Erwin Gruber Junior ist mit dem Stadionsprecher Erwin Gruber Senior für die Auswahl der Stadionmusik verantwortlich. Als Stimmungsmacher während des Spiels sieht sich der Vater allerdings nicht.
Du darfst ja als Stadionmoderator nicht tun und lassen, was du willst. Da gibt es ja Spielregeln aus der Bundesliga und bei einigen Augenblicken dürften wir Musik einspielen. Aber im Grunde ist während des Spiels quasi eine Ruhe. Da ist das Match und da sind jetzt dann für die Anforderungen eben die Zuschauer dafür verantwortlich, hier anzufahren. Ich darf das gar nicht.
Vielmehr ist für den First Vienna FC die im Stadion gespielte Musik ein Ausdruck der Vereinsidentität.
Wir haben in den ersten Jahren in der zweiten Wiener Landesliga, in der Wiener Liga, sehr hohe Siege gefeiert und haben halt da sehr inflationär die Torfanfare gespielt.
Der Vereinsstab wünscht sich eine neue Torhymne. Schnell wird auch ein neuer Kandidat gefunden. Brass Devil von Parov Stelar erfüllt am Papier alle Anforderungen. Doch die Fans gutieren die Änderung nicht.
Naja, wir haben auch nicht gebracht. Wir haben das, glaube ich, 2-3 Matches gehabt, dann kam sowas wie ein Shitstorm und dann haben wir halt relativ schnell wieder Yes, Sir, I Can Boogie gebracht als Torfanfare.
Die Identifikation mit dem eigenen Team ist eine zentrale Funktion, die Stadionmusik erfüllt. Sie soll mehr sein als reines Entertainment. Große Ereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft, Derbys oder Champions League-Finale stellen hier Musikbeiträge vor eine entscheidende Herausforderung. Fans anzusprechen, die ansonsten nicht ins Fußballstadion gehen.
Heute wird natürlich die Musik, die Popmusik, auch sehr strategisch eingesetzt im Fußball. Ne? Dieses Fußball als Entertainment, auch das beim Champions League-Finale seit 1-2 Jahren im Vorprogramm Bands auftraten, das ist so für romantische Fans nicht so ideal.
Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal, doch nur einer hält ihn fest, so ist das nun einmal. Die ganze Welt spielt sich um den Verstand, doch der Cup bleibt in unserem Land.
1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2006.
Bei der Weltmeisterschaft 2006 schaffen es die Sportfreunde Stiller, bei WM-Gelegenheitspublikum genauso gut wie bei Fußball-Ultras anzukommen.
Also die Sportfreunde Stiller, die waren sehr tauglich, weil die Fußballfans aus dem Herzen sind und das nicht aus irgendwelchen Imagegründen oder Marketinggründen gemacht haben, sondern von sich aus. Und sie hatten dann natürlich auch das Glück, dass sie 2006 den richtigen Hit dazu hatten.
Fußballbegeisterte Bands sind schon in den ausgehenden 70er Jahren wichtig für die Musik in Fußballstadien. Einen zunehmenden Einfluss bekommt in dieser Zeit die Punkmusik. Die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen der Zeit wirken auf die Musikszene gleichermaßen wie auf die Fankultur in den Fußballstadien.
In England war es so, da kam so ein bisschen die Hooligan-Bewegung her. Diese teilweise sehr gewalttätige Art und Weise der Fans hatte natürlich auch mit den Zuständen in Großbritannien zu tun in den 70er und 80er Jahren. Da entstand ja auch die Punk-Bewegung und das hat eine große Wechselwirkung mit dem Fußball.
Erstmals werden von Fußballfans sogenannte Fanzines, also von Fans gestaltete Magazine, herausgegeben. Vorreiter? Die Punk-Szene.
Es spielt bei diesen Fußballfans eine Rolle, welche Punkband zum Beispiel ein Fan von irgendeinem Verein war oder warum die sozusagen beides gut fanden, ne? Sowohl die Punkmusik als auch ihre Clubs.
Punk im Fußballstadion schwappt infolgedessen auch aufs europäische Festland. Die Mitbegründer der Band Die Toten Hosen reisen als Schüler nach England. Sie besuchen Punkrock-Clubs und Fußballstadien. 10 Jahre später spielen sie vor tausenden Fans im Stadion von Fortuna Düsseldorf ein Benefizkonzert. Auch Wiener DJ Erwin Gruber Jr. holt sich Inspiration für die Gestaltung des Wiener Soundtracks aus dem Ausland.
Wir waren bei Juventus Turin im Stadion. Ich habe in keinem Stadion bisher so eine Musikanlage erlebt. Also wirklich wie bei Konzerten hängen dort überall Line-Away-Boxen. Also der Sound war unfassbar. Es war laut, aber trotzdem nicht unangenehm. Wir haben dort Rocknummern reingehaut. Also das war wirklich beeindruckend. Bei solchen Auswärtsmatches von so besonderen Vereinen nimmt man schon immer wieder einiges mit. Was spielen die da? Und das dotiert man sich dann natürlich und probiert es vielleicht dann auch mal aus. Könnte das was für da sein?
Die konzerttaugliche Musikanlage des italienischen Vereins Juventus Turin hat noch eine andere Funktion. Die Abwicklung von großen Pop- und Rockkonzerten in Fußballstadien.
Ich finde, dass es da auch eine gewisse Parallelität gibt. Irgendwie gehört das so zusammen. Diese Atmosphäre im Stadion, die pusht ja gleichermaßen die Rockmusiker auf der Bühne wie eben die Fußballer. Und dieses Fantum, was da zum Ausdruck kommt, das ist natürlich auch ähnlich. Das Stadion ist so ein Wohnzimmer der Stars.
Das Stadion als Wohnzimmer der Stars, das war auch das Wiener Stadion.
Es fanden damals, da gab es dann noch weitere Folgekonzerte, aber inoffiziell das letzte Konzert von Osman Kurti statt. Da hat er an einem Abend gespielt mit Osman Kurti und die Chefpartie und am nächsten Tag dann mehr oder weniger schon als Willi Resetaritz. Das waren die letzten beiden Konzerte, die hier stattgefunden haben.
So tun wir, was wir früher waren. sitze da allein.
Auch in den Umkleidekabinen der Fußballstadien hat Musik mehr als nur eine unterhaltende Funktion. Martin Stranzl, österreichischer Ex-Nationalspieler, erinnert sich an musikalische Rituale aus seiner Karriere.
Zu meiner aktiven Zeit haben wir das so gehandhabt, dass wir eine Liste ausgelegt haben, wo jeder Spieler zwei seiner Lieblingssongs draufgeschrieben hat. Und unser DJ hat dann alle Musikstücke auf dem MP3-Player draufgespielt. Das hat schon dazu beigetragen, dass du auch erfolgreich spielen konntest oder dass so eine Gruppendynamik unter Anführungszeichen auch entstanden ist.
Das Mannschaftsgefüge der französischen Nationalmannschaft besingt der französische Rapper Vegedream. Neben dem Spieler N'Golo Kanté werden im Musiktitel alle Spieler des WM-Teams von 2018 genannt. In den letzten Jahren werden im Hip-Hop und Rap Fußballstars in besonderem Maße besungen. Im Rap zeigen sich gesellschaftliche Parallelen zwischen den KünstlerInnen und den besungenen Stars.
Ich glaube, von den Gallagher-Brüdern stammte wohl der Spruch, in Manchester konnte man halt früher nichts anderes machen. Entweder wurdest du, also als armer Arbeiterklasse-Junge, entweder wirst du Fußballer oder Rockmusiker.
Den Platz der Rockmusiker von damals nehmen heute Rapper ein.
Rapper glorifizieren ja auch Fußballer oder ehemalige Fußballer wie Zidane, Benzema. Umgekehrt suchen auch die Rapper die Nähe zu den Fußballern oder zeigen sich auch gern mit den Trikots bestimmter Vereine oder von bestimmten Fußballern.
Ich bin Stammspieler wie Benzema, Benzema, Bra, ja, ich zahle den Benzema, ja, ja, Bitches tanzen vor der Kamera, Kapitän aus Ukraine und der Schreck aus Kanada.
Sie hörten den ersten Teil des Radiokollegs Fußball und Musik, gestaltet von Nikolaus Weidinger, Tonmeisterstudierender der MDW unter der Supervision von Hans Greuß, Redaktion Astrid Schwarz. Und das war's für heute mit dem Radiokolleg.